Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Herzlich willkommen bei dieser DFP-Audio-Fortbildung von Springer Medizin zum Thema Immuncheckpoint-Inhibitoren beim Mammakarzinom. Derzeitige Standards und Blick in die Zukunft. Dieses Audioangebot entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD Österreich und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert. Wir haben 2 herausragende ExpertInnen hier im Studio, Frau Dr. Caroline Preuß und Professor Dr. Rupert Bartsch. Frau Dr. Caroline Preuß ist Fachärztin für Gynäkologie mit Schwerpunkt gynäkologische Onkologie und medikamentöse Tumortherapie. Sie arbeitet als Oberärztin am Brustkompetenzzentrum des Kepler-Universitätsklinikums in Linz. Hallo Frau Dr. Preuß, schön, dass Sie mit dabei sind.
Hallo, grüße Sie.
Professor Dr. Rupert Bartsch arbeitet als Oberarzt an der klinischen Abteilung für Onkologie an der Med-Uni Wien. Der Schwerpunkt seiner klinischen und forschenden Tätigkeit ist das Mammakarzinom. Hallo, Herr Professor Bartsch, schön, dass Sie mit von der Partie sind.
Ja, hallo, Frau Dr. Göring, freue mich auch sehr, heute hier gemeinsam mit Caroline Preuß bei Ihnen sein zu dürfen.
Sehr schön, dann gehen wir gleich in medias res. Als Einstieg habe ich überlegt, warum hat denn die Immuntherapie bislang nur beim triple-negativen Brustkrebs einen klinischen Stellenwert? Oder anders gefragt, warum reagieren triple-negative Tumoren auf eine Immuntherapie und andere Brustkrebstumoren eher nicht?
Ja, das ist eine ganz exzellente Frage, wenn ich mich sozusagen vordrängen darf, liebe Caroline. Tatsache ist natürlich, dass auch andere Brustkrebsformen auf Immuntherapie ansprechen können, dass aber die größte Wahrscheinlichkeit eines Ansprechens sehr wohl beim triple-negativen Brustkrebs gegeben ist. Da muss man sagen, dass Brustkrebs generell keine hochgradig immunogene Erkrankung ist, wenn man das etwa mit dem Bronchialkarzinom oder mit dem Melanom vergleicht. Interessant ist, dass man prinzipiell sagen kann, triple-negative Tumore, die immunogenere Eigenschaften aufweisen, die weisen auch eine bessere Prognose unter konventioneller Chemotherapie auf, also wenn keine Immuntherapie zugegeben. Die Frage ist, wie können wir Immunogenität hier tatsächlich bestimmen oder beschreiben? Und die Art, wie wir das am häufigsten tun heute, das ist anhand der PD-L1-Expression, also anhand des Vorhandenseins eines Immuneiweiß, entweder an den Tumorzellen und oder den Immunzellen. Daneben gibt es aber eine Reihe von weiteren Eigenschaften. Dazu gehört eine Störung in der homologen Rekombination. Also ganz klassischer Fall wäre eine BRCA-Mutation, was dann zu einer höheren Mutationslast, zu einem höheren Tumor Mutational Burden führt. DNA Damage Immune Response, das Vorhandensein von tumorinfiltrierenden Lymphozyten und so weiter, dass hier so tatsächlich ein Netzwerk dem zugrunde liegt, das uns eigentlich sagen kann, ob ein Tumor immunogener ist oder nicht. Die beste Art, wie wir es heute korrekter vorhersagen können, das ist eben das Vorhandensein dieses Immuneiweiß PD-L1. Dabei darf man aber diese PD-L1-Expression nicht mit einem Hormonrezeptor oder dem HER2-Rezeptor, also dem zuverlässigen prädiktiven Biomarker verwechseln, sondern es ist eher die Beschreibung eben des Phänomens Immunogenität. Mhm. Bei Brustkrebs im Frühstadium, und das glaube ich ist auch ein wichtiger Aspekt hier, da ist PD-L1 in erster Linie prognostisch. Das heißt, auch im Kontrollarm der KEYNOTE-522-Studien, wir kommen ja dann im Anschluss darauf zu sprechen, sieht man bei Vorhandensein des Immuneiweiß auch unter konventioneller Chemotherapie eine höhere Rate an pathologischen Komplettremissionen. Das zeigt eben, dass bei immunogenen Tumoren auch der immunmodulatorische Effekt einer konventionellen Chemotherapie zum Tragen kommt. Natürlich, wenn ich hier Pembrolizumab, also einen Checkpoint-Inhibitor, dazugebe, dann steigen diese PCR-Raten noch weiter an. Aber auch Patientinnen, bei denen kein Immuneiweiß, kein PD-L1 nachweisbar war, auch diese Patientinnen weisen höhere PCR-Raten auf, wenn zu einer konventionellen Chemotherapie Pembrolizumab addiert wurde. Und das ist der ganz große Unterschied zur metastasierten Situation, wo eben das Vorhandensein des Immuneiweiß, das Vorhandensein von PD-L1 eine Voraussetzung ist, dass die Immuntherapie überhaupt theoretisch wirken kann. Und das weist vielleicht darauf hin, dass das Immunsystem in der metastasierten Situation kompromittiert ist und dass nur die besonders immunogenen Tumore tatsächlich hier von der Addition der Immuntherapie profitieren können.
Herr Professor Bartsch, Sie hatten eben den frühen triple-negativen Brustkrebs angesprochen. Hier ist ja die neoadjuvante Therapie mit Pembrolizumab zusätzlich zur Chemotherapie, gefolgt von adjuvantem Pembrolizumab, inzwischen klinischer Standard. Grundlage dazu war ja die KEYNOTE-522-Studie. Können Sie bitte die derzeitige Therapieempfehlung schildern oder anders gesagt, für welche Patientinnen wird diese Therapie empfohlen?
Also die KEYNOTE-522-Studie hat für uns die wissenschaftliche Grundlage dargestellt, die bis dato gültigen Therapieempfehlungen zu ändern. Die Studie hat bei triple-negativen Patientinnen in der kurativen Situation die Hinzunahme von Pembrolizumab als Immuntherapie zur Chemotherapie untersucht. In dieser Studie gab es insgesamt zwei Arme. Der eine Arm hatte die Standardchemotherapie, allerdings hier, und das muss man schon auch hervorheben, weil bis dato immer noch nicht überall der Standard, beinhaltete die Chemotherapie auch ein Carboplatin. Und in dem experimentellen Arm wurde zu der Chemotherapie eben mit Taxan und Carboplatin gefolgt von Anthracyclin auch die Immuntherapie mit Pembrolizumab hinzugenommen. Das Spannende in dieser Studie ist, das primäre Studienziel war hier die pathologische Komplettremission, die fulminant im experimentellen Arm besser war als im normalen Standardarm. Und was man sehen konnte, dass jetzt in den folgenden Interimsanalysen, und da komme ich wieder auf das vorherige Thema von Professor Bartsch zu sprechen, sowohl bei den Patienten, die eine Komplettremission hatten, als auch bei denen, die keine Komplettremission haben und auch in den Armen mit PD-L1-Expression und auch mit Nicht-PD-L1-Expression gleichermaßen von der Immuntherapie profitiert haben. Und das ist das Thema, was uns jetzt eben wissenschaftlich auch Jahre später noch beschäftigt, weil wir genau diese Zusammenhänge immer noch versuchen zu verstehen. Was ist der Unterschied zwischen Neoadjuvant und Adjuvant? Da kommen wir später nochmal drauf. Warum reagieren Patienten mit PD-L1 und ohne PD-L1-Expression in der einen Therapiesituation und in der anderen Therapiesituation nicht? Aktuell wurden jetzt zu der KEYNOTE-522-Studie die Interimsanalyse 6 vorgestellt, nach einem medianen Follow-up von 63 Monaten. Und das Spannende ist, dass sich alle Effekte, die wir aus den bisherigen Analysen konnten, so in Stein gemeißelt wiedergefunden haben. Insbesondere das eventfreie Überleben ist weiterhin signifikant besser im experimentellen Arm mit einer Immuntherapie als in dem alleinigen Standardarm mit Chemotherapie. Und auch der Effekt ist weiterhin sowohl bei den Patienten, die eine pathologische Komplettremission erhalten hatten, das heißt, dass sie nach Chemo- und Immuntherapie bzw. Chemo- und Placebotherapie keine vitalen Tumorreste mehr hatten, als auch in dem Arm ohne pathologische Komplettremission, sowohl im experimentellen als auch im Standardtherapiearm weiterhin vorhanden. Und das Delta liegt weiterhin bei rund 7%. Der Unterschied ist weiterhin in beiden Armen signifikant, und damit sprechen wir auch hier wieder auf die Einstiegsfrage ankommend, dass für die Therapieentscheidung in der kurativen Situation bei der neoadjuvanten Chemotherapie die Hinzunahme der Immuntherapie mit Pembrolizumab, also unabhängig vom PD-L1-Status bei allen triple-negativen Patientinnen ab dem Tumorstadium CT1C mit positiven Nodalstadium bzw. CT2 auch bei unauffälligen Lymphknotenstatus hinzugenommen werden sollte.
Ja, danke Caroline für diese unglaublich gute Zusammenfassung. Ich denke, du hast es ganz klar gesagt. Einerseits die Addition von Carboplatin, das ist ja etwas, das wir schon von der Brightness-Studie gekannt haben, wo die Addition von Carboplatin zum Taxanteil der sequentiellen Anthracyclin-Taxantherapie zu einer Verbesserung der pathologischen Komplettremissionsrate und des Event-Free-Survivals geführt haben. Und aus diesem Grund natürlich diese Quadruple-Chemotherapie für Patientinnen, die fit genug dafür erscheinen, auch den Backbone zur Addition von Pembrolizumab in der KEYNOTE-522-Studie dargestellt hat. Das heißt, bei triple-negativen Brustkrebs der Ersatz der Standardchemotherapie durch ein Platin, das macht wohl keinen Sinn, aber die zusätzliche Gabe von Carboplatin zur Standardchemotherapie, das steigert eben die pathologische Komplettremissionsrate und verbessert das Event-Free-Survival. So wie du es gezeigt hast, dieser Effekt wird durch die Zugabe von Pembrolizumab nochmals verbessert, eben unabhängig von der PD-L1-Expression hier. Und wir sehen eben auch diese Verbesserung im koprimären Endpunkt im Event-Free-Survival. Und spannenderweise eben vor allem bei den Patientinnen, die keine pathologische Komplettremission erreicht haben, die eben letztlich das höchste Risiko für ein Rückfallsereignis darstellen. Und der letzten Interimsanalyse von San Antonio 2023 war besonders beeindruckend, dieses Plateauing out der Kurven zu sehen, also diese Stabilisierung der Rückfallsereignisse bei den Patientinnen, die Pembrolizumab erhalten haben. Und auch das weist ja auf diesen typischen Effekt der Immuntherapie hin, wie wir das von anderen letztlich immunogeneren Tumorentitäten wie Melanom oder Bronchialkarzinom kennen. Pembrolizumab wurde in der Studie prä- und postoperativ gegeben. Und da kommt dann natürlich immer die Frage auf, wie ist denn der Stellenwert in der postoperativen Situation? Und da bin ich auch schon ein bisschen auf deine Meinung gespannt, Caroline. Für mich ist es so, bei Patientinnen mit pathologischer Komplettremission, ja, wir geben Pembrolizumab weiter. Das war in der Studie so dargestellt, auch wenn klarerweise Zweifel bestehen, ob in diesem postoperativen Teil bei Patientinnen mit PCR die Immuntherapie eine große zusätzliche Rolle spielt. Ich glaube, in dem Zusammenhang müssen wir dann auch die Gefahr der Immune-Related Adverse Events besprechen. Auch spannend natürlich die Frage nach Kombinationen in der postneoadjuvanten Situation, klarerweise nicht zugelassen. Aber wir haben ja andere Möglichkeiten hier auch bei Bestehen einer BRCA-Mutation, Olaparib, in der Olympiastudie ja auch einen Overall Survival Benefit gezeigt. Und wir wissen aus einem Press Release, dass auch Pembrolizumab in KEYNOTE-522 einen Overall Survival Benefit gezeigt hat. Diese Daten sind klarerweise noch nicht publiziert, aber diesen Press Release gibt es, so dass sich klarerweise die Frage nach der Kombination stellt. Wir haben Phase 2 Safety Daten aus der metastasierten Situation. Es ist nicht zugelassen, aber es gibt zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, die das machen und die das als sinnvoll ansehen. Und ähnlich bei Patientinnen mit BRCA-Wild-Type-Tumoren auf Basis der CREATE-ACT-Studie, der postneoadjuvante Einsatz von Capecitabin, eine Studie, die immer wieder Fragen aufwirft, aber auch hier natürlich die Frage nach der Kombination von Capecitabin und Pembrolizumab in dieser Situation mit der Hoffnung, das Rückfallsrisiko bei diesen Patientinnen ohne pathologische Komplettremission weiter reduzieren zu können. Das ist etwas, das im klinischen Alltag natürlich gemacht wird. Ich weiß nicht, wie ist denn hier deine Meinung?
Also tatsächlich wird hier im Brustzentrum in Linz auch regulär bei den Patienten mit BRCA-Mutation, vor allen Dingen bei denen ohne Komplettremission, die ja selten sind, aber die es leider gibt, tatsächlich die Kombination aus Olaparib und Pembrolizumab gegeben. Und wir haben zu den bisherigen Safety-Daten da auch keine Abweichungen, was das Nebenwirkungsprofil anbelangt, sodass wir das auch für eine sichere Kombination halten für dieses ausgewählte Patientenkollektiv.
Ich bin da ganz bei dir. Also das wäre auch für mich letztlich der Standard in der heutigen Zeit bei mehreren Therapieoptionen in einer Hochrisikopopulation, die einen Overall Survival Benefit gezeigt haben. Keine Kombination, denke ich, von Olaparib und Strahlentherapie, aber die Kombination von Pembrolizumab und Strahlentherapie, das scheint ja sicher zu sein, wenn man die Daten von KEYNOTE-522 ansieht. Wie ist denn da deine Erfahrung?
Also unsere Erfahrung ist auch, dass das problemlos kombinierbar ist. Wir kennen das ja auch von anderen Tumorentitäten, wo ja schon längere Zeit Pembrolizumab und Strahlentherapie in Kombination gegeben wird. Und auch da sehen wir jetzt bei unserem Patientenkollektiv bislang keine erhöhte Toxizität oder Problematik, um dieses Vorgehen in Zukunft zu ändern. Daher ist es gängiger Standard. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man das immer wieder kommuniziert, weil man erlebt es doch immer wieder, gerade bei externen Patienten, dass die Bestrahlung massiv verzögert wird durch das Abwarten einer adjuvanten oder postneoadjuvanten Therapie. Ich glaube, da müssen wir in der Kommunikation, vor allen Dingen auch in den Tumorboards, auch explizit mehr Wert darauf legen, vielleicht noch einen kleinen Begleitsatz zu schreiben, was kombiniert werden darf und in welcher Reihenfolge was zu erfolgen hat, da ich denke, dass das in der heutigen sich schnell wandelnden Onkologie nicht immer für alle Beteiligten klar ersichtlich ist.
Das ist ein super wichtiger Satz, weil ich habe jetzt gerade gestern eine Patientin gehabt, die nicht mit der Immuntherapie fortgesetzt hat, weil die Strahlentherapie das nicht wollte.
Ja, auch Trastuzumab, Pertuzumab, das Gleiche, das ist ja auch Wahnsinn. Da kommen die Leute dann ein Dreivierteljahr nach der Operation zur Bestrahlung. Die Strahlentherapeutin ruft mich an, was ich jetzt machen soll. Und ich denke mir, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, die Bestrahlung bringt der Frau nichts mehr.
Ja,
Sehr gut und sehr wichtig. Sie haben eben ein Stichwort gegeben, Immune-related Adverse Events. Jetzt möchte ich nochmal fragen, beim San Antonio Breast Cancer Symposium Ende 23 wurde ja auch ein Poster mit Nebenwirkungen von Pembrolizumab, die in der Keynote 522-Studie erfasst worden sind, ausgestellt. Gibt es da etwas Neues oder auch was, was in der Klinik zu beachten ist oder hilfreich ist?
Ich denke, dieses Thema der Immune-related Adverse Events ist ganz, ganz wichtig in Zusammenschau für die Patienten, für die Behandler und da meine ich sowohl ärztliches als auch nicht ärztliches onkologisches Personal, weil das Nebenwirkungen sind, die gehäuft auftreten können. Wir reden hier von in Anführungszeichen einfachen Nebenwirkungen wie der Hypothyreose, die aber bei 15% der Patienten auftritt. Oft behandlungswürdig ist, aber durch eine komplementierende medikamentöse Therapie eigentlich sehr gut in den Griff zu bekommen ist. Das Spektrum ist aber weit. Das heißt, es gibt auch wirklich lebensbedrohliche immune-related adverse events und hier ist das Schwierige und die Herausforderungen, diese rechtzeitig zu erkennen und dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und die Maßnahmen, die können ganz klein ausfallen, ganz klein im Sinne zum Beispiel einer Pausierung der Medikation. Sie können aber auch dorthin gehend reichen, dass vielleicht dauerhaft pausiert werden muss, dass eine sofortige Corticosteroidtherapie notwendig wird. Also das Spektrum ist weit. Was man schon aus den Daten der Keynote 522 sagen kann, ist, dass es eine gewisse Limitierung der Nebenwirkungen gibt auf diese neoadjuvante Phase. Wir haben ja gesprochen davon, dass insgesamt 4 Chemotherapeutika gegeben werden und diese für sich genommen haben natürlich schon ein Nebenwirkungsprofil und dass der Immuntherapien kommt noch hinzu. Wenn man sich das jetzt anschaut, in diesen Interimsanalysen, die alle noch auf der Interimsanalyse 4, also nach 39 Monaten basieren, dann sind neben dieser Hypothyreose, die bis zu 15% der Fälle auftritt, auch wirklich schwere Hautreaktionen beschrieben, bei bis zu 6% in dem Pembrolizumab-Arm und die Hypothyreose folgt danach mit 5%. Die wirklich schweren Nebenwirkungen sind alle in ungefähr 2% Bereich. Wir reden da von Nebennierenrindeninsuffizienz, von der Pneumonitis, also einer nicht bakteriellen Lungenentzündung, ausgelöst durch die Immuntherapie, die Thyroiditis, aber auch die Hypophysitis, die Colitis und die Hepatitis. All das sind Nebenwirkungen, die bis zur vitalen Bedrohung für die Patientin führen kann. Und auch wenn sie nur bei 2% der Patientinnen auftreten, ist es eben ganz wichtig, diese zu erkennen. Man hat jetzt in der allgemeinen Auswertung, in diesem Poster, was Sie angesprochen haben, sich das nochmal angeschaut und hat festgestellt, dass eben in dem Pembrolizumab-Arm auch jetzt nach diesen 39 Monaten ungefähr 33,5% der Patientinnen weiterhin immune-related adverse events aufweisen. Versus 11,3% in dem Kontrollarm. Das heißt, da ist schon eine Diskrepanz da. Diese Nebenwirkungen, das sind unter anderem diese Hypothyreosen, die weiterhin substituiert werden. Das sind weiterhin die Nebennierenrindeninsuffizienzen, die substituiert werden und viele andere der gerade detailliert aufgeführten Nebenwirkungen. Ich denke aber, dass man sich diese Zahl, ein Drittel aller Patientinnen, die mit Pembrolizumab behandelt wurden, wirklich dezidiert durch den Kopf gehen lassen muss. Das Zweite, auf was ich nochmal explizit hinweisen möchte, ist, dass diese immune-related adverse events, die können schon nach wenigen Tagen auftreten, sogar im ersten Zyklus, also in den ersten 21 Behandlungstagen. Sie können aber langfristig auch während der adjuvanten Phase und sogar noch Jahre später auftreten. Dazu gibt es eine ganz, ganz spannende Publikation von Martins von 2019, der auch hier von den Checkpoint-Inhibitoren die Nebenwirkungen dezidiert aufgearbeitet hat. Und gerade die Endokrinopathien, die treten oft Jahre später auf oder Monate später. Da ist das Hauptonset quasi schon im zweiten Zyklus, aber auch nach über 30 Monaten treten diese regulär auf. Und genau das hat sich jetzt auch sozusagen in diesem Langzeit-Follow-up der Keynote 522 gezeigt. Und auch andere Nebenwirkungen wie die Nephritis treten oft erst verzögert auf. Und was das Schöne an dem Poster ist, ist, dass die Spannbreite auch hier sozusagen sich an den Zahlen der 522 gezeigt hat. Man kann das vielleicht exemplarisch mal an einer Nebenwirkung darstellen. Zum Beispiel die schweren Hauttoxizitäten, die im mittleren Bereich nach 64 Tagen auftreten, aber die Range ist 4 Tage bis 479 Tage. Und da sieht man einfach mal, wie komplex Immuntherapie ist und dass man sich zu keiner Zeit während oder auch im Follow-up nach diesen Therapien sicher fühlen kann, dass diese Nebenwirkungen nicht mehr auftreten. Das heißt, man muss immer gleich kritisch zu jeder Zeit, wenn man diese Patienten betreut, wachsam sein, um diese immune-related adverse events entsprechend zu erkennen, zu behandeln und dann auch jederzeit sozusagen diese Entscheidung, kann die Therapie fortgeführt werden oder muss pausiert oder gar unterbrochen werden, treffen zu können.
Liebe Caroline, das war eine wirklich fantastische Zusammenfassung und da gibt es eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen, außer vielleicht zusammenzufassen, wenn ich das ganz kurz da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was du sagst, ist, schwerwiegende Nebenwirkungen sind selten. Es gibt sie aber. Wichtig ist, proaktiv dieses Management zu betreiben, das heißt Information der Patientin, Information der Kolleginnen und Kollegen, Information auch des Pflegepersonals, worauf wir tatsächlich im Alltag achten müssen, auch proaktive Evaluierung der Laborparameter, etwa die ESMO-Guidelines, die vor jedem Zyklus die Überprüfung von Troponin D und Pro-BNP empfehlen. Und das ist etwas, das wir uns alle zu Herzen nehmen sollten, weil diese Informationen, das ist ja etwas, was neu war und was wir alle in der klinischen Routine erst etablieren mussten. Ich glaube, was wichtig ist, diese Nebenwirkungen, so wie du das so schön gesagt hast, sind potenziell lebensbedrohlich, so sie auftreten, vor allem dann, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt werden. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Das muss aber auch heißen, dass das Risiko, das mit dieser Therapie verbunden ist, nicht in Nutzen übertrifft. Nein, das ist trotzdem eine triple-negative Brustkrebserkrankung, eine hochaggressive, potenziell für sich lebensbedrohliche Erkrankung. Und wir müssen hier in jedem Fall verhindern, dass eine Metastasierung auftritt. Die Patientin profitiert von der bestmöglichen Therapie, die wir derzeit zur Verfügung haben. Wir müssen eben nur auf das Nebenwirkungsmanagement achten und entsprechend reagieren. Also danke für die tolle Zusammenfassung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, das kann man gar nicht besser darstellen.
Ich denke, hier als wichtigen Punkt vielleicht noch anzufügen, ist auch die Aufklärung der Patientinnen. Wir reden hier ja auch von sehr vielen sehr jungen Patientinnen, die wahrscheinlich eben noch ein sehr gut funktionierendes Immunsystem haben, warum allein auch diese Nebenwirkungen dann in dieser Stärke auftreten. Und ich denke, das ist schon relevant, wenn man denkt, dass die Patienten vielleicht lebenslang bei einer Nebennierenrindeninsuffizienz mit Hydrocortison unterstützt werden müssen, einen Notfallausweis bekommen. Ich sehe es auch so, absolut wichtige Therapie, elementar. Wir sehen ja auch schon die Tendenz zu einem verbesserten Gesamtüberleben. Ich denke, wenn die Daten irgendwann spruchreif sind, wird das noch mehr in den Hintergrund rücken. Aber in unserer klinischen Alltag ist eben diese Aufklärung über diese Nebenwirkung und dieses Nebenwirkungserkennen und Management, denke ich, ein fester Bestandteil. Und diese Studie hat uns da wieder sehr auf den Boden der Tatsachen geholt. Ja, wir haben Nutzen, aber wir müssen uns eben auch um die Side-Effects wirklich professionell kümmern.
Vielen Dank für diese super tollen klinisch relevanten und patientenrelevanten Ausführungen. Ich würde jetzt ganz kurz nochmal in diesem Setting bleiben. Triple-negativer Brustkrebs und andere Immuntherapieansätze noch wirklich kurz diskutieren wollen. Da gibt es zum Beispiel Studien mit Atezolizumab. Können Sie dazu noch was sagen?
Es gibt natürlich auch andere Immuntherapeutika und der Run auf diese Therapien beim triple-negativen Brustkrebs ist ungebrochen und wir arbeiten weiterhin daran zu verstehen, wann welches Medikament welchen Einsatz erlangt. Und es gab unter anderem die Impassion-Studien, die das Immuntherapeutika Atezolizumab beim triple-negativen Brustkrebs untersucht haben. Und auch hier ganz spannend, es gab eine Studie, die positiv verlaufen ist, das ist die Impassion-031-Studie, die sozusagen ein Benefit bezüglich der pathologischen Komplettremission bei den Patientinnen in der neoadjuvanten Situation gezeigt hat. Also genau ähnlich wie zur KEYNOTE-522 die Hinzunahme der Immuntherapie Atezolizumab zur neoadjuvanten Chemotherapie. Hier fehlen uns leider noch die langfristigen Daten zum Event-Free-Survival und zum Overall-Survival. Aber auch hier ist es ein vielversprechendes Studienkonzept. Und spannend ist, dass im Vergleich dazu das Konzept der Impassion-030-Studie, die den gleichen Chemotherapie-Backbone gegeben haben, aber eben in der adjuvanten Situation eine negative Studie war, wo sich kein Benefit durch die Hinzunahme von Atezolizumab gezeigt hat, was natürlich in der Fachwelt wiederum zu großen Diskussionen geführt hat, warum man so eine Studie überhaupt auflegt. wobei eben damals der Standard noch eine Chemotherapie ohne Immuntherapie war und man eben diese Studien entworfen hat, um zu verstehen, wer wann wie von welcher Therapie profitiert. Also ich denke trotzdem im Nachhinein eine wichtige Studie, aber man kann kurz zusammenfassen, die Immuntherapie sollte beim triple-negativen Mammakarzinom in der Neoadjuvanz erfolgen und deswegen weiterhin diese Patientinnen, die die Kriterien für eine Chemotherapie erfüllen, bitte nicht einfach mal kurz operieren und hinterher adjuvant therapieren. Wir werden gleich noch eine Plan-B-Lösung präsentiert bekommen vom Professor Bartsch, aber es sollte der Standard sein, das Ganze neoadjuvant zu machen. Bislang haben wir keine Zulassung von Atezolizumab in der Neoadjuvanz. Wir sind gespannt, wie da die Zulassung kommen wird und ob sie kommen wird.
Danke noch einmal für den Satz. Wir sollten nicht primär operieren bei klinischem Stadium 2 und 3 triple-negativen Mammakarzinom. Das ist einfach nicht unser Standard, sondern es ist die neoadjuvante Chemoimmuntherapie. Und ja, du hast darauf hingewiesen, vielleicht gibt es einen Plan B und dieser Plan B ist in der ABRAVE-Studie dargestellt. Und da muss man aber gleich dazu sagen, so richtig klar ist es nicht, weil letztlich war es eine negative Studie. Aber um die Details ein bisschen darzustellen, hier wurden Patientinnen randomisiert zu einer adjuvanten Immuntherapie mit Avelumab und Kontrolle und es wurden zwei Kohorten an Patientinnen eingeschlossen. Solche eben wie in der Impassion-Studie, die du schon erwähnt hast, mit primärer Operation gefolgt von adjuvanter Chemotherapie plus Avelumab und eine Gruppe an Patientinnen, die zuvor eine neoadjuvante Chemotherapie ohne Immuntherapie erhalten hatte, also letztlich auch von unserem genannten Standard abweichend und die keine pathologische Komplettremission erreicht haben. Und im Hinblick auf den primären Endpunkt des Disease-Free Survival, da sieht man einen Trend zur Verbesserung durch die Zugabe von Avelumab. Das hat keine statistische Signifikanz erreicht. Und in der Gruppe der Patientinnen, die Avelumab bei Non-PCR-Postneoadjuvant erhalten, da war dieser Trend stärker ausgeprägt. Das suggeriert eventuell, dass in der Gruppe dieser Patientinnen noch eine relevante Tumorlast gegeben war, trotz der neoadjuvanten Therapie und dass diese Patientinnen vielleicht dann tatsächlich von einer alleinigen Immuntherapie im adjuvanten Setting profitieren können. Relevant in diesem Zusammenhang das Gesamtüberleben. Das wurde deutlich verbessert, wobei aus formalen Gründen bei negativen primären Endpunkt der sekundäre Endpunkt natürlich nicht signifikant sein kann. Aber die Hazard Ratio von 0,66, das war natürlich in diesem Zusammenhang beeindruckend. Unser Standard bleibt eine Therapie nach KEYNOTE-522. Ich denke, wenn eine Patientin aber aus unklaren Gründen eine neoadjuvante Chemotherapie bei triple-negativen Mammakarzinom erhalten hat und danach noch eine relevante Tumorlast aufweist. Ich denke hier jetzt nicht an einen 4 mm großen Resttumor, sondern eventuell eine nodal positive Situation. Dann könnte man auf individueller Basis wohl überlegen, Avelumab zu geben. Und so ist das ja letztlich auch im ASCO 2024 diskutiert worden.
Wie würdest du das jetzt persönlich handhaben? Zum Beispiel bei einer Patientin gibt es ja leider doch ab und zu, die initial wenig Einsicht haben, unbedingt operiert werden wollen, wo wir uns den Mund fusselig reden und die hinterher dann mit 3 Lymphknotenmetastasen da sitzen. Wäre das eine Patientin, wo dieses Therapieschema für dich in Frage kommen würde?
Das ist natürlich die wesentlichste Frage, da hast du völlig recht. In Anbetracht der Tatsache, dass der primäre Endpunkt des Disease-Free-Survival letztlich negativ war und der Benefit in der postneoadjuvanten Gruppe doch deutlich größer zu sein scheint und diese rein adjuvante Kohorte weniger als 20% aller Patientinnen ausgemacht hat, das wäre vielleicht die Patientin, wo ich es am wenigsten überlegen würde. Da wäre ich doch eher bei der alleinigen adjuvanten Chemotherapie in der jetzigen Situation, auch eben vor dem Hintergrund der negativen rein adjuvanten Atezolizumab-Daten. Anders vielleicht die Situation, wo aus vielleicht nicht nachvollziehbaren Gründen neoadjuvant auf die Addition der Immuntherapie verzichtet wurde und dann bei der Operation noch eine nodal positive Situation vorliegt. Da würde ich eher dazu tendieren, dass wir das außerhalb der Zulassung auf individueller Basis überlegen.
Wir haben ja gerade gesagt, dass es für uns eher für wenige individuelle Fälle in Frage kommt. Ich denke, was ich so ein bisschen kommen sehe, sind natürlich die ADCs auch in der kurativen Situation für diese High-Risk-Patienten mit Tumorrest nach neoadjuvanter Therapie. Spätestens, wenn es da eine positive Studie oder eine Zulassung geben wird, dann ist dieses Konzept der A-Brave wahrscheinlich dann eher noch weiter nach hinten gerückt. Oder wie siehst du das?
Da bin ich völlig bei dir. Da gibt es gar nichts zu sagen dazu sonst.
Ich möchte Sie jetzt bitten, um des frühen triple-negativen Brustkrebs nochmal rund abzuschließen. Vielleicht können Sie nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wirklich ein klinisch relevantes, evidenzbasiertes Vorgehen ist bei diesen Patientinnen.
Ja, ich denke, ganz kurz zusammenfassend kann man sagen, dass die KEYNOTE-522 unsere Therapie beim triple-negativen Mammakarzinom in der kurativen Situation revolutioniert hat und die internationalen Standards und Leitlinien geändert hat. Das heißt, alle Patienten ab Tumorstadium CT1C nodal positiv oder CT2, alle Nodalstadien bekommen mittlerweile das Chemotherapie-Backbone Carboplatin-Paclitaxel, gefolgt von einem Anthracyclin und dazu gleichzeitig das Pembrolizumab, alles neoadjuvant gegeben und dann die Operation. Und auch in der postneoadjuvanten Therapie hat sich für diese Patienten analog der Studie das Pembrolizumab als Standardtherapie etabliert. Für die ganz frühen triple-negativen Mammakarzinome ist die einzige Ausnahme gegenwärtig, dass die weiterhin eine konventionelle Chemotherapie ohne Immuntherapie bekommen.
Auch da wieder eine perfekte Zusammenfassung natürlich. Vielleicht das Einzige, was, da bin ich auch ein bisschen auf deine Meinung gespannt, was ich in meiner Überlegung noch anfügen könnte, wäre, wir haben diese retrospektiven Daten der Arbeitsgruppe von Paolo Tarantino gesehen, bei sehr kleinen triple-negativen Tumoren, das heißt bei Tumoren kleiner als 5 mm, primäre Operation, keine adjuvante Therapie, da war das Outcome auch sehr, sehr überzeugend und in einer großen, allerdings im retrospektiven Auswertung scheinbar kein Benefit einer zusätzlichen Chemotherapie zu sehen, was ein bisschen ja auch die AGOB-Empfehlungen unterstützt, die sagen, bei diesen ganz, ganz kleinen Tumoren nicht gleich an eine Chemotherapie zu denken, weil das war ja durchaus schon im Raum, auch PT1A-Tumore mit einer adjuvanten Chemotherapie zu behandeln.
Also wenn ich einen 4 mm triple-negativen Brustkrebs hätte mit einem Ki von 60, ich würde die Chemo machen.
Okay.
Wie gesagt, ich muss einfach sagen, wir kennen ja auch diese mikroinvasiven Mammakarzinome, die dann irgendwie 2 Jahre später HER2-neu-positive Lebermetastasen haben oder so. Ich bin auch bei diesen 1A HER2-neu-positiven, also nicht Dezis, sondern wirklich die 1A. Ja, was vertut man sich durch ein Trastuzumab und was vertue ich mir, wenn ich ein triple-negatives Mammakarzinom nicht behandle? Also ich finde, ich lasse schon die Patienten entscheiden, aber ob man wirklich richtig steht, weiß man erst Jahre später. Aber wenn man dann mit einer triple-negativen Metastase dasteht, ist halt schon spät.
Die Einbindung der Patientin, das ist natürlich etwas, das notwendig ist, da bin ich völlig bei dir.
Ja.
Vielen Dank für die Zusammenfassung und nochmal die kleine Diskussion. Jetzt würde ich gerne das Setting wechseln zum metastasierten triple-negativen Brustkrebs. In diesem Setting wurden ja die ersten beiden Checkpoint-Inhibitoren zugelassen und sind inzwischen klinischer Standard. Das waren Atezolizumab und Pembrolizumab. Und eben, wie Sie auch schon gesagt haben, in diesem Setting muss der PD-L1-Score bestimmt werden und auch der BRCA-Status. Können Sie vielleicht kurz schildern, wie sich die Patientinnen für Atezolizumab oder Pembrolizumab qualifizieren in dieser Situation?
Die Etablierung der Immuntherapie, die hat ja in der metastasierten Situation begonnen. Und ich denke, da kann man zwei Dinge sagen. Das eine ist, dass eben dieses PD-L1, dieses Immuneiweiß vorhanden sein muss. Und das andere ist, dass die Aktivität der Immuntherapie umso größer ist, je früher sie eingesetzt wird, sprich nämlich in der ersten Behandlungslinie. Generell, da bin ich auf deine Meinung gespannt, Caroline, muss man aber sagen, bei der metastasierten Situation des triple-negativen Mammakarzinoms, da hat die Addition der Immuntherapie keinen so massiven Vorteil, wie eben in der perioperativen, vor allem eben neoadjuvanten Situation gezeigt. Natürlich, es verbessert das progressionsfreie Überleben, ja, es verbessert das gesamte Überleben, aber dieser gewaltige Vorteil, der stellt sich zumindest in meiner Meinung hier nicht dar. Wichtig einfach, PD-L1 muss gemessen werden. Es sind unterschiedliche Assays für Pembrolizumab, der Combined Positive Score mit einem Cut-off von größer gleich 10, also die Expression von PD-L1 an Tumorzellen und Immunzellen. Immunzellscore mit SP142 gemessen, für Atezolizumab mit einem Cutoff von größer gleich 1% PD-L1-positive Immunzellen. Am Ende, welche der beiden Substanzen verwendet wird, das kann man sicherlich individuell offen lassen. Wir wissen aus der Zulassungsstudie Atezolizumab signifikante Verbesserung des progressionsfreien Überlebens bei Patientinnen mit PD-L1-positiven Tumoren aus formalen Gründen aufgrund dieses hierarchischen Clusterings der Analyse keine statistisch signifikante Verbesserung, aber wohl eine numerisch relevante Verbesserung des Gesamtüberlebens, statistisch signifikante Verbesserung des PFS und signifikante Verbesserung des OS mit Pembrolizumab bei PD-L1-positiven Tumoren. Von der Kombination, das ist vielleicht noch wichtig, ist Atezolizumab beschränkt auf Nab-Paclitaxel, weil wir mit konventionellen Paclitaxel und mit Carboplatin-Gemcitabine negative Studiendaten vorliegen haben. Da bin ich bei Pembrolizumab letztlich frei. Hier kann ich Nab-Paclitaxel, Paclitaxel und Carboplatin-Gemcitabine als chemotherapeutischen Backbone einsetzen. Und eine Sache, die vielleicht auch noch bedeutsam ist in der klinischen Routine, wenn ich beide Substanzen zur Verfügung habe, wie wir das in Österreich derzeit glücklicherweise haben, der Overlap bezüglich des positiven PD-L1-Status, der ist nicht vollständig. Das heißt, es gibt Patienten, bei denen die Tumore im CPS-Score positiv sind, im IC-Score negativ oder umgekehrt, sodass es natürlich wichtig ist, dass wir beide Informationen erhalten, um möglichst vielen Patientinnen diese Therapieoption zur Verfügung stellen zu können.
Ja, lieber Rupert, da gibt's für mich nicht mehr viel zu sagen. Ich würde vielleicht auf die einleitende Fragestellung mit dem PARP noch mal kurz zu sprechen kommen. Das heißt, natürlich sind die Immuntherapien auch hier beim triple-negativen Mammakarzinom mit den ausgewiesenen Scores zugelassen. Aber wir müssen natürlich daran denken, dass wir Patientinnen haben, die genetische Veränderungen mit sich bringen. Und hier haben wir eben auch die Zulassung für die PARP-Inhibitoren. Und da wissen wir aus der Embraca- und Abrazzo-Studie genauso, die ja von der ersten bis zur dritten metastasierten Therapielinie die PARP-Inhibitoren untersucht haben, dass auch der Einsatz der PARP-Inhibitoren natürlich am effektivsten ist, je früher eingesetzt. Das heißt, man muss sich überlegen, eine Patientin, die noch nicht genetisch getestet ist und frisch metastasiert ist, sollte in jedem Fall genetisch getestet werden. Und falls eine BRCA1, BRCA2 Mutation vorliegt und aus den aktuellen anderen Studien sehen wir auch bei PALP2 den Vorteil und da sollte auf jeden Fall auch an die PARP-Therapie gedacht werden, die ja auch vom Nebenwirkungsprofil oft für die Patienten sehr gut verträglich ist. Es ist eine orale Therapie, die auch lange Remissionen ermöglicht und eine tolle Lebensqualität den Patientinnen bietet. Also das sollten einfach die komplett anderen Therapieoptionen nicht außer Acht gelassen werden vor lauter Blick auf die Immuntherapien.
Da bin ich völlig bei dir und das ist ein ganz wesentlicher Hinweis. Das triple-negative Mammakarzinom ist glücklicherweise komplexer geworden. Wir benötigen den PD-L1-Status, wir benötigen natürlich den BRCA-Mutationsstatus und dann können im Einzelfall, auch wenn keine Zulassung besteht, natürlich auch seltenere Mutationen, so wie du erwähnt hast, die Keimbahn-PALB2-Mutation eine Rolle spielen. Also glücklicherweise haben wir zunehmend weitere Optionen und mit Immuntherapie, mit PARP-Inhibitoren, mit den Antikörpermedikamenten, Choniogaten, den ADCs, haben wir heute wohl erstmals hochaktive Therapieoptionen zur Verfügung, die das Problem der schlechten Prognose von Patienten mit metastasierter triple-negativer Erkrankung per se nicht lösen werden. Blick in die Zukunft stimmt natürlich optimistisch, aber nochmals eben der Hinweis, wir haben erstmals suffiziente Therapieoptionen hier zur Verfügung. Trotzdem natürlich der Schwerpunkt sollte im neoadjuvanten, adjuvanten Setting liegen, um das Auftreten der Metastasierung zu verhindern.
Weil Sie jetzt auch den PARP-Inhibitor erwähnt haben, da gibt es ja auch neue Entwicklungen, in denen ein Checkpoint-Inhibitor mit einem PARP-Inhibitor kombiniert wird. Ich denke da zum Beispiel an die Keylink-Studie. Ist das klinisch schon relevant oder interessant?
Ja, man hat natürlich mit den PARP-Inhibitoren schon einiges ausprobiert. Man hat auch in der Neoadjuvanz zum Beispiel mal versucht, das Platin wegzulassen und das Platin sozusagen mit PARP zu ersetzen. In der Gepaola-Studie hat sich nicht durchgesetzt, aber natürlich, wir haben ja schon gesagt, es gibt natürlich schon Vorstudien, die uns auch in der kurativen Situation diese Kombination von Olaparib mit Pembrolizumab dargeboten haben und wir das Nebenwirkungsprofil schon gut kannten, auch wenn im Moment sozusagen das noch als individueller Heilversuch gemacht wird. Ich denke, die Datenlage ist gut. Man muss bei der Keeling-Studie sagen, eben metastasiertes Kollektiv, und es geht da um die Erhaltungstherapie nach einer Chemotherapie mit Carboplatin und Kemcitabin in Kombination mit Pembrolizumab. Und da soll die Erhaltungstherapie dann sozusagen entweder mit Pembrolizumab und Fortführung der Chemotherapie oder eben mit Pembrolizumab und Olaparib sein. Und die Patienten müssen vorher auf die Therapie mit Carboplatin, Gemcitabin nach 6 Zyklen angesprochen haben. Also ich denke, es ist trotzdem eine Erhaltungstherapie. Es ist in dem Setting sowieso oft so, dass man die Chemotherapie nach 6 Zyklen beendet, weil einfach das Nebenwirkungsprofil so ist, so dass ich das jetzt nicht für viele Patienten umsetzbar halte, dass man viele, viele Zyklen mehr als diese 6 Zyklen gibt. Also ich denke, dass da eigentlich der experimentelle Arm mit Olaparib und Pembrolizumab vielleicht schon inoffiziell so eine Art Erhaltungstherapiearm ist, der vielleicht sowieso öfters gefahren wird, als wir das so offiziell haben. Da wäre es natürlich spannend, mal eine Real-World-Data-Analyse zu haben, wer das vielleicht jetzt schon so macht.
Ganz genau, ich sehe das ganz ähnlich. Letztlich fehlt hier der entscheidende dritte Arm, nämlich der Pembrolizumab-Monoarm. Ja, letztlich der ist, den wir in der klinischen Realität wohl am häufigsten verwenden. Es war die Hoffnung, durch die Kombination von einem Checkpoint-Inhibitor mit einem PARP-Inhibitor einen synergistischen Effekt zu erzielen. Wir sehen weniger Toxizität, aber im Vergleich zur Fortsetzung der Chemotherapie plus Pembrolizumab sehen wir keinen Vorteil im Hinblick auf progressionsfreies Überleben und Gesamtüberleben. Wo wir einen Vorteil sehen, da ist es natürlich bei den Patientinnen, deren Tumore auf Basis einer BRCA-Mutation aufgetreten sind. Aber da stellt sich für mich die Frage, ob wir hier nicht eine Art Early Second Line beschreiben. Und ob es nicht besser wäre, vielleicht tatsächlich den PARP-Inhibitor erst ab dem Progress zu geben, um eine längere Erkrankungskontrolle möglich zu machen. Ich glaube, da sind tatsächlich noch einige Fragen offen. An sich sind solche Kombinationskonzepte spannend. Besonders gespannt bin ich selber ja auf Kombinationskonzepte mit ADCs und Checkpoint-Inhibitoren vor dem Hintergrund, dass wir denken, dass ADCs eine größere Störung des Microenvironments verursachen als konventionelle Chemotherapie und dementsprechend die Immunogenität der Tumore noch mehr steigern und hoffentlich die Wirksamkeit der Immuntherapie damit weiter verbessern können.
Ja, vielen Dank dafür. Ich denke, wenn man jetzt beim Blick in die Zukunft ist, dann gibt es ja auch noch andere zielgerichtete Verfahren und Small Molecules, die uns beschäftigen werden, die vielleicht als mögliche Kombinationspartner für Immuntherapien in Frage kommen, AKT-Inhibitoren etc. Also ich denke, da ist noch viel drinnen, vielleicht auch eben chemofreie Alternativen. Da sind wir definitiv gespannt, was da die Zukunft für uns offen hält und die Precision Medicine hoffentlich weiter voranschreitet, für jede Patientin die passende Therapie zu finden.
Zukunft haben wir ja noch nicht. Wir sind ja noch in der Gegenwart. Können Sie noch ganz kurz den aktuellen Stand der Immuntherapie beim metastasierten TNBC zusammenfassen?
Also entsprechend der Zulassung haben wir die Möglichkeit, bei Vorliegen einer PD-L1-Expression, je nachdem, welcher Test verwendet wurde, sowohl Pembrolizumab als auch Atezolizumab einzusetzen. Atezolizumab, da ist der Einsatz auf Nab-Paclitaxel beschränkt, mehr Auswahlmöglichkeiten letztlich bei Pembrolizumab und vielleicht noch ein kleiner Detailunterschied in den Studien zwischen Impassion 130 und KEYNOTE 355. In KEYNOTE 355 konnten auch Patientinnen mit einem sehr kurzen erkrankungsfreien Überleben im Bereich von 6 bis 12 Monaten eingeschlossen werden. Der Abstand, das erkrankungsfreie Überleben in der Impassion-Studie waren zumindest 12 Monate. Zu bedenken natürlich andere Aspekte. Du hast es schon erwähnt, Caroline, der BRCA-Mutationsstatus. Auch das ist wichtig. Die Entscheidung bezüglich der Reihenfolge, das ist etwas, das man sicherlich individuell abwägen kann. Die Immuntherapie bietet, das ist etwas, das wir selten sehen leider, aber eben doch auch sehen, die Chance auf eine lang anhaltende Erkrankungskontrolle mit Induktionschemotherapie und Immuntherapie und dann üblicherweise Immuntherapieerhaltung. Kann also in diesem Hinblick Sinn machen, den PARP-Inhibitor dann in der zweiten Behandlungslinie einzusetzen. Es wird aber sicherlich Patientinnen geben, die keine guten Kandidatinnen für eine konventionelle Chemotherapie sind, keinen Haarverlust wünschen, die nicht die Toxizität einer konventionellen Chemotherapie bereit sind zu akzeptieren oder auch Patientinnen mit einer frühen ZNS-Metastasierung. In diesem Fall gibt es wohl bessere Daten für die PARP-Inhibitoren, zumindest bei stabiler ZNS-Metastasierung aus der Olympia-D und der EMBRACA-Studie. so dass ich denke, dass im Einzelfall sehr wohl der PARP-Inhibitor vorgezogen werden kann. Ansonsten versuchen wir, möglichst alle heute verfügbaren hochwirksamen Substanzen zum Einsatz zu bringen, wo wir das eben können, Chemotherapie und Immuntherapie, PARP-Inhibitoren und dann eben auch die Antikörpermedikamentenkonjugate.
Vielen Dank, Frau Dr. Preuß und Herr Professor Bartsch, für diese tolle Diskussion und diese klaren, hilfreichen Ausführungen. Sie hörten eine Audio-Fortbildung von Springer Medizin. Weiterführende Informationen finden Sie in den Shownotes. Den Fragebogen zu dieser DFP-Audio-Fortbildung erhalten Sie auf www.meindfp.at oder auf www.springermedizin.at. Dort gibt es auch weitere Audio-Fortbildungen zum Thema Immunonkologie. Dieses Audio-Angebot entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD Österreich und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.